So, Hallöchen, David, zum, ja, ich will sagen, zweiten Mal heute.
Hey Janis, heute in Serienproduktion.
Heute, ja, heute machen wir die Fabrik. Jetzt habe ich meine Eingangsfrage vorhin schon verpulvert. Also vielleicht zum Hintergrund, wir haben schon eine Podcast-Folge heute aufgenommen. Die Folge von vorhin, da ging es um die Data Unplugged. Dort habe ich die Pizza-Frage gestellt, meine neue, ich sag mal, Icebreaker-Frage für den Pizza-Mittwoch. Wie lief dein Schachspiel gerade?
Sehr, sehr gut. Mit einer Zehntelsekunde auf der Uhr Schachmatt gesetzt. Top, perfekte Podcast-Vorbereitung.
Ja, mit Inkrement oder ohne?
Ohne 1 plus 0.
1 plus 0, ja, das ist gut. Siehst du, habe ich doch mit dem Schach weiß oder schwarz?
Ich war schwarz.
Dutch?
Sizilien.
Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Also ich will sagen, eigentlich müssen wir den Counter wieder resetten. 0-0, weil neue Saison oder so eigentlich, ne?
Können wir gerne machen, ja.
Sehr gut. Dann.
Auf jeden Fall habe ich ja gelernt, dass man mit dir nicht Civilization spielt.
Doch, also ich bin nur strategisch, ich bin weiter als andere, weißt du, ich nutze meine Mittel.
Manch einer in dieser Firma hätte das wahrscheinlich als moralisch flexibel beziffert.
Ich weiß nicht, ich finde es durchaus legitim, sich mit dem Computer zu verbünden auf der höchsten Schwierigkeit oder fast höchsten Schwierigkeit und dann Krieg mit den anderen anzufangen. Ich finde, das ist okay.
Also für die reinen Podcast-Hörer, ah gut, YouTube-Feed gibt es ja nicht. Janis sieht gerade sehr, sehr stolz aus.
Ja. Ja, nee, das war auch ein Stück weit ein Sieg. Das Gute ist, wir haben die Folge nie zu, die Runde haben wir nie zu Ende gespielt. Von daher kann ich mir sogar vorstellen, ich stelle mir einfach vor, ich hätte gewonnen, weißt du? Also, ich hatte die gute Strategie. Na gut, heutiges Thema. Wir vergleichen mal so ein bisschen unsere, ja, ich will sagen, Fachgebiete, unsere Domänen, in denen wir so unterwegs sind. Ich glaube, das hatten wir schon länger auf dem Plan. Und, jetzt hat mich irgendwie die Motivation gepackt, das mal anzustoßen. Du bist eher so im Data Science, Machine Learning, Analytics-Bereich unterwegs und ich bin eher so im Data Engineering, Platforming und der Softwareentwicklung unterwegs. Und ich dachte mir, eigentlich ist es mal interessant, zu vergleichen, wie wir so arbeiten oder arbeiten möchten vielleicht auch, ne? Also wir können uns mal so ein paar Sachen wünschen, wie wir uns Sachen vorstellen. Mal so als Eingangsfrage. Ich glaube, du kannst das ein bisschen schöner erklären, als ich es immer tue. Unser allgemeines Projektvorgehen, vielleicht mal in der Nutshell. Wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal im Podcast. Wir müssen nicht zu weit ausholen, aber einfach damit wir einen Startpunkt haben. Wie gehen wir üblicherweise in Projekte rein?
Ja, genau. Ich würde an der Stelle mich mal direkt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und spreche mal mehr über Data
Ja.
Science-Projekte an der Stelle. Und ja, quasi unser historisch gewachsenes Vorgehen, mit dem wir viel Erfolg haben, basiert ja auf diesem System aus einem initialen Workshop, in dem wir die Grundlagen für ein Leuchtturmprojekt, wie wir das dann liebevoll nennen, legen. Die Idee ist da einfach die, dass man so eine Art Salamitaktik hat. Man startet nicht mit irgendeinem 6, 7 Monate Projekt mit entsprechendem Budget, weil Data Science schwer planbar ist und man nicht immer Erfolg garantieren kann, bevor man mit den Daten gearbeitet hat. Und das heißt, wir sagen, wir gehen hin, wir machen einen Workshop, wir finden erstmal raus, was es entweder bei einem spezifischen Use Case zu wissen gibt und wie der anzugehen ist oder vielleicht auch explorativ, was könnte überhaupt der sinnvolle Use Case sein und gehen dann hin und planen so eine initiale Phase von 1 bis 3 Monaten, in der wir ja, eine Machbarkeitsstudie machen, aber schon mit dem Ziel, da einen MVP zu bauen. Ja, irgendetwas, was man benutzen kann und was einen Mehrwert liefert. Und das aber wirklich sehr, sehr streamlined und zeitlich begrenzt.
Ja, ich glaube, hatten wir schon mal Projekte, wo kein MVP hinten rausgesprungen ist?
Ja, das ist eigentlich ganz cool, dass wir das in der Form noch nicht hatten.
Ja.
Wir hatten aber schon Projekte, wo das, was hinten rausgekommen ist, schon deutliche Unterschiede hatte zu dem, was man am Anfang gedacht hat. Aber so ein bisschen sage ich mit einem gewissen Selbstbewusstsein, einer leichten Cockiness, wenn wir 3 Monate mit Daten arbeiten, kommt da schon ein Mehrwert bei raus. Das muss man schon sagen. Also dann würde man ja auch die weiße Flagge unterwegs hissen und würde sagen, hey, also da geht wirklich so gar nichts. Ja, das ist selten der Fall.
Ja, ja, zur Fairness, du hast gesagt, du bewegst dich im Data Science Umfeld und das ist so unser Data Science Vorgehen. Um ehrlich zu sein, so arbeiten wir auch in anderen Bereichen. Ja, also genau das Vorgehen, was du gesagt hast. Ich glaube, das, was uns als Firma allgemein auszeichnet, ist eben, ich sag mal, unser Motto, machen statt schnacken. Na, dass man so schnell wie möglich einfach ins Doing kommt und das eben domänenübergreifend. Und genau mit dem Hintergrund finde ich es eigentlich mal interessant, unsere Arbeitsweisen zu vergleichen, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Arbeitsweise besonders gut für Data Science funktioniert, weil man dort oft adaptiv etwas dran steckt, ne, an ein Unternehmen, an eine bestehende Infrastruktur oder einfach eine eigene neu aufbauen kann, aber man kann häufig was draußen anhängen, deswegen muss man oft nicht unbedingt sehr tief in technische bestehende Prozesse eintauchen, die es unter Umständen schon gibt. Meistens ist man ja sehr hochlevelig unterwegs. Und ich sag mal, im Bereich Plattform Engineering ist man ja doch eher ein bisschen tiefer dann in der Firma vergraben. Und da finde ich es jetzt gleich mal interessant, so ein bisschen die Denkweisen zu vergleichen, die wir so an den Tag legen. Von daher zur Übersicht, ich habe mir so ein paar Punkte ausgegraben, vielleicht finden wir noch ein paar andere, einfach nur, um die mal genannt zu haben. Wir haben uns jetzt im Vorfeld einseitig, will ich behaupten, auf die Punkte in Bezug auf Projektplanung geeinigt, ne? Also wie weitsichtig planen wir Projekte und was wünschen wir uns in der Planung? Interessant ist noch der Punkt Codequalität. Wer achtet von uns wie auf Codequalität oder wie ist Codequalität so bei den Erfahrungen zu sehen? Wie leben wir das aus? Und dann noch ein, zwei, drei andere Sachen, ne, um da schnell durchzurennen. Testing kommt kurz dran, Multi-Environment-Entwicklung und der letztliche Projektwert. Und ich glaube, gerade das letzte ist mit Sicherheit einer der interessanteren und kontroverseren Sachen. Aber lass uns gerne mal am Anfang starten. Projektplanung. Wie würdest du sagen, was ist so dein Wunsch für ein Data Science Projekt? Du hast jetzt einen Use Case evaluiert im Workshop und ihr wollt jetzt einen Leuchtturm machen. Wie tief gehst du die erste Planung an?
Ja, also das ist tatsächlich jetzt ein bisschen redundant zu dem, was wir eben auch schon über die Masterclasses besprochen haben, weil ich da auch schon erzählt habe, Workshop, worauf kommt es an und so weiter. Aber in a nutshell, was für uns ganz wichtig ist, damit wir effizient und schnell arbeiten können, ist, wir müssen in jedem einzelnen Use Case an das Domänenwissen rankommen und wir müssen einen Experten haben, mit dem wir in einem schnellen und einfachen Austausch Fragen klären können. Weil im Zweifelsfall weiß ich nicht, worauf es bei der Produktion bei Compound-Kunststoffen ankommt, wie man Lebensmittelstärke verarbeitet oder was die zentralen Constraints bei der Produktionsplanung in einem Stahlhochofen sind. So, da muss ich mit jemandem sprechen können, der mir diese Infos gibt. Und ich brauche eine klare Herangehensweise, um mit den Daten zu arbeiten. Ich muss wissen, wer gibt mir Zugriffe darauf, was bedeuten die Daten, was bedeuten die Spalten. Das ist vielleicht auch so ein Unterschied zu dir, ne? Also dir ist wichtig, alle Daten sind da, mhm, und es geht schnell und kostet nicht so viel. Ja, das ist so meine Vorstellung von deiner Arbeit, jetzt ganz, ganz einfach gesprochen. Und mir geht es ja um den Inhalt der Spalten. Macht der Sinn? Sind da keine fehlerhaften Daten drin? Wie hängt Spalte X mit Spalte Y zusammen und wie benutze ich das in meinem Modell? Und diese Dinge, die müssen geklärt sein und die müssen schnell und einfach zu klären sein, damit man dann wirklich als Data Scientist arbeiten kann.
Ja, und wenn ich jetzt über Projektplanung nachdenke, dann denke ich ja in allererster Linie auch mit an Jira oder irgendein Ticket-Tool. So, jetzt geht's bei euch neu in ein Projekt rein. Du hast jetzt das leere Jira-Board. Wie viele Tickets kannst du von dir aus an Tag 1 schon schreiben?
Ja. Es ist sehr unterschiedlich viel. Ich glaube, eine Sache, mit der wir natürlich jetzt auch aufräumen müssen, wir ziehen das so ein bisschen hier auf, aber wir können ja bei Ellie und ich Data Engineering und Machine Learning trennen. Du musst immer beides tun oder du musst zumindest für beides jemanden im Team haben. Und das heißt, die ersten Tickets, Erstellung des Use Case spezifischen Datenmodells, Bereitstellung der ETL-Strecken, weil auch das versuchen wir von Anfang an, einfache Governance-Frameworks und so umzusetzen. Das ist klar, das müssen wir machen, das können wir machen in Teilen. Unter anderem dank deiner Vorarbeit können wir das auch schon mit Templates und Infrastructure as Code tun. Das ist das eine. Und dann ist Data Science natürlich, und ich glaube, darauf willst du ja so ein bisschen hinaus, ein iterativerer Approach, wo wir ausprobieren müssen. Und das heißt, ja, das ist nicht weg. Wir fangen an und haben viele Notebooks, ja, und da drin machen wir Explorationsstudien, Annahmentests, Hypothesentests, Modelle, die wir ausprobieren. Das muss alles passieren, da muss man dann drüber sprechen mit den Experten, die Data Scientists untereinander, und dann müssen wir am Ende hoffentlich Erkenntnisse gewinnen, die wir dann in Produktionscode überführen können. Das heißt, am Anfang, was wir typischerweise machen, ist, wir machen einen Technical oder einen Data Science Planning und überlegen uns, was sind die Fragen, die wir an die Daten stellen müssen. So, was interessiert uns bezüglich statistischer Verteilung, bezüglich Ausreißern, bezüglich Korrelationen oder nicht-linearen Zusammenhängen. Und da gibt es dann die Aufgaben, mach mal eine Mutual Information Study, schreibe mal Code für Ausreißerentfernung, bereite die Sensordaten vor, all diese Dinge. Das können wir schon schreiben, aber das passiert dann in erster Runde einfach erstmal in einem Notebook und ja, noch nicht aber als Production Code.
Diese ganzen Denkweisen, sind die von Tag 1 da oder ist das ein iterativer Prozess? Also kannst du an Tag 1 sagen, die Sachen, die du jetzt gerade genannt hast zum Schluss, die wirst du ohnehin brauchen? Siehst du das im Vorfeld schon immer oder ist das eher etwas, was man dann zufällig sieht in der ersten Woche, in der zweiten Woche und dann wird es halt reingeschoben?
Ja, also das passiert schon on the fly, kommen viele Erkenntnisse hinzu. Also ein paar grundlegende Dinge sind immer klar. Ich glaube, jeder wird anfangen und wird sich die Daten erstmal anschauen, wird die typischen EDA-Notebooks haben. Aber dann unterwegs kommen einem dann noch mehr Gedanken und noch mehr Fragen, die man eigentlich an die Daten hat.
Das, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist, es ist gar nicht so klar, wann das Ende einer Aufgabe erreicht ist bei euch, oder?
Genau, also Akzeptanzkriterien im Ticket ist, sag ich mal, die sind schwammiger.
Ja.
Vielleicht, ja.
Ja, genau, das also ich meine, gut, ne, den Punkt, den habe ich ja, ich habe ja bewusst Punkte aufgeschrieben, wo sich unsere Arbeitsweisen und Denkweisen auch unterscheiden. Und ich finde, das hat man total gemerkt jetzt hier. Ich persönlich, wenn ich in ein Projekt reinkomme, wo es eben um die reine Plattformaufgabe geht, ne, es geht darum, dass man ETL-Strecken baut, es geht darum, dass man, Databricks oder die Cloud hochzieht oder solche Sachen. Ich finde, da hat man am Anfang immer ein sehr, sehr klares Bild. Man hat viele einzelne Schritte, die für sich auch sehr, sehr klar abgrenzbar sind, mit einem klaren Anfang, ein klares Ende. Und natürlich, es kommen im Laufe der Zeit kommen immer wieder Aufgaben dann dazu und man kann nicht alles vorhersehen. Aber ich würde sagen, dass ich doch durchaus weiter in die Zukunft denken kann, von Tag minus eins an, ohne irgendwas bisher angefasst zu haben, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, als du es in der Regel kannst. Ne?
Mir kommt gerade unterwegs eine lustige Metapher. ich hab jetzt abends immer mal Videos von Bob Ross geguckt, wie der ein Bild malt.
Ja.
Und der malt dann so ein Landschaftsbild und dann sagt er, guck mal, hier ist der Berg und schaut mal an, da ist ja ein Fluss und vielleicht neben dem Fluss ist ein Gebüsch und da male ich einen Hase dahinter. Und das ist so ein bisschen der Data Scientist, der geht durch die Landschaft und unterwegs fällt ihm auf, was es da noch geben könnte und wie man das noch weiterentwickeln könnte. Mhm. Und du kommst mir eher so vor wie der Bildhauer, der sagt, hier ist der Marmorblock, da soll nachher ein Pferd stehen, ich hau jetzt einfach alles weg, was nicht Pferd ist und am Ende habe ich das Pferd. Also du hast das finale Bild, das existiert schon in dir und du machst nur noch den Weg dahin frei. Und wir laufen so ein bisschen durch die Landschaft und müssen dann unterwegs auch ein bisschen uns den Weg bahnen und ebnen.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen übermalen, ne? Und kaschieren.
Das kommt vor.
Wobei ich glaube, auch das muss ich machen. Kannst du Aufgaben schätzen im Vorfeld?
Ich würde sagen, es ist eher ein Definieren. Ich gebe mir eine bestimmte Zeit, die ich für etwas aufwenden will. Und dann höre ich im Zweifelsfall auch auf, diesen Weg zu verfolgen, wenn er nicht zum Erfolg geführt hat. Wenn der super schnell und gut zum Erfolg führt, ist natürlich gut, aber so, also was sind Beispiele? Du sagst, du möchtest polynomiale Interaction Features testen.
Klar,
und willst gucken, ob die einen Einfluss haben und ob die das Modell besser machen.
Ja.
Und jetzt kannst du natürlich sagen, ich mache das und dann ich will dann, dass das Modell 10 Accuracy-Punkte besser ist. Und das soll 2 Tage dauern. Aber dann hast du 2 Tage lang alle möglichen Sachen ausprobiert und hast es halt einfach immer noch nicht gefunden. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ich probiere das noch bis zur x-ten Ordnung weiter. Oder ich sage, vielleicht ist das an der Stelle, macht es jetzt irgendwie keinen Sinn mehr und ist fertig.
Genau, und du hattest ja schon gesagt, ne, die Aufgabenbeschreibung selbst ist eher eine Fragestellung und keine, ich sag mal, technischen Requirements. Zumindest im ersten Schritt nehme ich stark an. Ich glaube, hinterher ändert sich das, wenn es an das Model Deployment und alles geht, ne, dann wird es sehr, sehr konkret. Aber ich glaube, am Anfang ist man doch sehr unkonkret unterwegs. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja. So am Anfang ist es beating the bush und guck mal, ob irgendwo jemand rausspringt. Das kann man schon ein bisschen so sagen. Genau, und vielleicht, um an der Stelle schon mal die Brücke zu schlagen, das ist nämlich ein Thema, über das, ich weiß gar nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen haben in letzter Zeit. Das hat dann bei mir zum Beispiel auch Auswirkungen auf die erwartete Codequalität. Mhm. Weil ich glaube, in dieser initialen Phase des Ausprobierens geht es einfach auch darum, schnell zu sein. Und wenn du jetzt der Data Scientist bist und du hast irgendwie 10 verschiedene Ansätze getestet, von denen einer funktioniert, ist mir ehrlich gesagt die Codequalität der 9, die nicht funktioniert haben, relativ egal. Und wichtig ist erstmal, dass du mir gesagt hast, ich habe den Weg gefunden. Und dann gehst du in eine Phase, wo du vielleicht diesen Code aufbereitest und schöner machst. Aber ich habe nichts davon, wenn du von Anfang an wunderschöne Klassen schreibst und machst noch Tests für jede deiner Datenmanipulationen und was weiß ich. Und dann kommt raus, brauchen wir alles nicht, weil hilft uns nicht.
Ja, vielleicht muss man hier auch unterscheiden, ne, zwischen Explorationsphase und hinterher die Deployment-Phase. Aber das ist eine gute Überleitung in den Punkt Codequalität. Du hast jetzt schon gesagt, ich sag mal, in der Explorationsphase ist die Codequalität total egal. Ich würde sagen, ihr entwickelt da auch sehr für euch selbst, oder? Entwickelt ihr auch für euren Kollegen, Kolleginnen?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass es da auch bei Alio ein Stück weit eine Evolution gab. Das kann man schon sagen. Wir sind da besser geworden. Und da auch direkt leichtes Zurückrudern. Ja. Das soll immer noch nicht der letzte Humbug sein. Und vielleicht kommt irgendwann jemand mal auf die Idee zurück mit einem leicht anderen Ansatz und möchte trotzdem aufbauen auf dem Test, den du schon mal gemacht hast, wo du gesagt hast, ich habe hier nichts gefunden, aber vielleicht bist du einfach nur nicht weit genug gegangen. Dann möchte ich mir das schon angucken können. Und wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, wir nutzen 4 Notebooks dafür nach wie vor, dann habe ich aber schon ein paar Ansprüche daran. Und ich möchte schon deinen Denkprozess nachvollziehen können. Mhm. Und da zum Beispiel einfach Markdown. Schreib mir rein, warum hast du folgenden Test gemacht? Warum hast du folgende Sache ausprobiert? Und dann hast du ein Ergebnis. Und was sagt dir dieses Ergebnis jetzt? Und warum machst du danach Schritt 2, 3 und 4? Und welcher Logik folgt das? Und das hilft mir einfach, wenn ich mir das hinterher anschaue und wenn ich mich hinterher nochmal frage, oh, der Jannis hat ja schon mal getestet, ob es da irgendwie nicht-lineare Korrelationen gibt. Was hat er denn da eigentlich getestet und warum hat der im Ticket geschrieben am Ende nichts Sinnvolles gefunden? Vielleicht hat er ja bestimmte Dinge gar nicht getestet. Das will ich sehen können. Und ich will auch sehen können, auf welchen Daten hast du das denn getestet, auf welchem Zeitraum, mit welchen Methoden. Und das muss ein bisschen nachvollziehbar sein. Das sind dann eher so inhaltliche Punkte. Wir können das Codequalität nennen, Dokumentationsqualität.
Ich wollte sagen, Dokumentation.
Ne? Die mir wichtig sind, ja.
Ergebnisdokumentation als elementarer Standteil.
Ich mache es auch mal offiziell an der Stelle. Shoutout an Tobi.
Ja.
Der macht das sehr schön. Tobi sagt immer liebevoll, ich habe gestern Nachmittag mal eine Notebook-Studie gemacht. Und dann kriegst du so eine kleine Bachelorarbeit von ihm, in der er dir, der schreibt mehr Markdown-Text als Code, aber ist sehr erhellend zu lesen.
Ja. Auch hier, ne, wieder ein Weltenunterschied. Ne, die Punkte, die ich jetzt aufgeschrieben habe, die entspringen ja irgendwie, ne, ich habe ja gesagt, die wurden einseitig entschieden, ne, Codequalität. Was ich mir unter Codequalität vorstelle, ich weiß nicht, ich lese das Buch Clean Code, ich lese da drin, okay, eine Signatur soll so einfach wie möglich sein von einer Methode oder wie auch immer. Man hat irgendwie PEP-8-Standards, an die man sich hält. Man hat keine Lintings. Man codet einfach konventionell. Man hat vielleicht ein Code-Format darüber. Ne? Das spielt für mich alles, wenn ich den Begriff Code-Qualität höre, spielt das für mich alles in die Code-Qualität mit rein. Und davon habe ich jetzt bei dir zum Beispiel gar nichts gehört. Ne? Also
Ja, du siehst uns wieder als die Metzger der Softwareentwicklung, ich weiß. Also dazu, wir nutzen schon also zum Beispiel auch, wenn wir lokal entwickeln, und ich weiß, du magst sie nicht so, aber VS Code Dev Containers und da drin ist Flake 8 vorgesehen, da drin ist eine Line Length vorgesehen. So, das ist schon
auch bei Notebooks
besser als nichts. Zukunft auch bei Notebooks. ja, nee, aber so ein paar Dinge in diese Richtung schon. Aber wie gesagt, diese klare Unterscheidung Explorationsphase und Produktivcode. Und am Ende, wenn ich irgendwas gefunden habe, was funktioniert, wenn ich ein Modell bauen will, das Modell soll vielleicht Teil einer Klasse sein, die ich dann irgendwo in einen Docker-Container packe, was irgendwo läuft, dieser Code, da glaube ich, nützt uns auch der Austausch, sage ich mal, mit den Softwareentwicklern, mit den Data-Engineern und ein bisschen von denen zu lernen, weil am Ende MLOps ist ein großes Thema und das ist CICD für Machine Learning und da muss man auch lernen von denen, die das schon seit Jahrzehnten sehr gut machen und das hilft dir hinten raus ganz extrem. Deswegen, dass in dieser zweiten Phase sollten wir auch deutlich höhere Ansprüche an den Code selber haben. Und eine Sache, die mir noch unterwegs einfällt, um die noch anzuhängen, was auch wichtig ist und was wirklich Zeit spart, du willst in verschiedenen Bereichen Dinge ausprobieren. Du willst unterschiedliche Feature-Sets benutzen für deine Modelle, du willst unterschiedliche Modelle benutzen, Modelle sollen unterschiedliche Hyperparameter haben, all diese Dinge. Und du könntest jetzt Code schreiben, wo du das in jedem Notebook hinschreibst und hardcoded festhältst und es ist jedes Mal anders. Oder du modularisierst das in ein paar Funktionen, wo du das als Parameter mitgeben kannst, sodass die gleichen Leute den Code benutzen können und damit nochmal ein anderes Feature-Set testen können, ein anderes Modell machen können und das dann auch einfacher locken können, zum Beispiel in MLflow. Das ist auch so eine Sache für Codequalität. Ich will trotzdem auch flexiblen Code schreiben, anpassbaren Code schreiben. Und das hilft mir tatsächlich auch in der ersten Phase, weil ich dann schneller mehr testen kann. Mhm. Wenn ich das in jedem Notebook wieder neu schreibe oder irgendwie nur ein Notebook klone und dann da drin rumwurschtel, macht es auch nicht besser.
Ist jetzt so eine, ich finde so für Softwareentwickler hätte ich gesagt, eine Selbstverständlichkeit. Ne? Du hast jetzt letztlich das Dry-Konzept vorgestellt. Don't repeat yourself.
Ne? Ja, ja.
Ich sag mal, man muss ja an der Stelle auch fair sein, Themenschwerpunkte, die sind ja schlichtweg anders. Ne? Wenn jeder Data Scientist ein ausgebildeter Softwareentwickler wäre, dann wäre halt jeder Softwareentwickler auch nur ein Softwareentwickler. So, also letztlich ist die inhaltliche Ausprägung auf einen bestimmten Domänenbereich, den man jetzt jeweils abdeckt, der ist einfach intensiver oder weniger intensiv
da. Ja, und du hast einen anderen Weg, der dich dahin führt, einen gewissen Code zu schreiben. Zum Beispiel, ich versuche jetzt ein gutes, prägnantes Beispiel zu finden. Du sprichst mit dem Domänenexperten und der sagt dir, dass er einen gewissen physikalischen, chemischen Zusammenhang in den Features vermutet. Und dann sagt er, naja, du musst da irgendwie so eine Art, oder das, was du daraus schließt, ist, ich brauche irgendeine Art Interaction-Feature, wo ich die miteinander verwursteln muss oder wo ich irgendein Feature mal quadrieren muss, solche Dinge. Ja, oder er sagt dir, vielleicht einfacher, ein bestimmter Sensor, der hat manchmal Ausreißer und du musst die Ausreißer entfernen und du machst das. Und dann sprichst du so sehr konkret mit diesem Domänenexperten, der sagt dir das über einen bestimmten Sensor und was machst du? Na, du nimmst dir den Sensor, nimmst die Werte, machst eine Ausreißer Entfernung, eine Outlier Detection.
Ja.
Und dann ist es so ein Learning zu sagen, hey, wenn das da vorkommt, vielleicht kommt das auch woanders vor, vielleicht wäre es gut, ich schreibe da eine allgemeine Funktion für und die lasse ich mal über alles laufen, gucke mir das an und entscheide dann, wo ich die benutze und wo ich die nicht benutze. Und das ist so eine, ja, ist das dann Codequalität, ist das ein Erfahrungswissen, und ein Vermeiden von, ich stücke mir das zusammen wie so ein kleines Data Science Frankenstein Monster, was ich aufbaue.
Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Machen wir mal einen Punkt hier, einen Punkt weiter gedacht. Ich glaube, das geht auch noch in die Richtung Code-Qualität rein, aber das reine Testing. Vielleicht fange ich hier einfach mal an. Mein Standpunkt hier, wenn ich Software schreibe, habe ich sehr oft, ich sag mal, Unit-Tests, Integration-Tests. Ne? Also entweder teste ich einzelne Komponenten meines Codes sehr explizit für sich, nur innerhalb des Codes, oder ich teste einzelne Komponenten, wie sie mit Infrastruktur außerhalb des Codes interagieren. Das wären dann die Integration-Tests. Dann gibt es, wenn ich besonders faul bin, noch die End-to-End-Tests. Da schmeiße ich vorne was rein in meine Funktion und schaue, was hinten rauskommt. Und teste quasi nicht nur einzelne Funktionen sehr modular, sondern Funktionen als, oder ja, ich sag mal, ganze Programmabläufe, wenn man so will. Und das ist bei mir relativ stark vorgegeben. Also da, weiß ich nicht, gibt es auch keinen großen Weg drumherum und es ist eigentlich immer klar, wie ich das mache. Ich meine, letztlich habe ich ja immer klar nutzbare Komponenten und die kann ich sehr, sehr klar testen mit sehr bekannten Schemas. Wie ist das bei dir im Data Science Machine Learning Bereich?
Ich würde sagen, schwerpunktmäßig sind es ein paar andere Testideen, über die man mehr nachdenkt. Die eine Sache, wo fange ich an? Eine Sache, die zum Beispiel sinnvoll ist, die so in die Art von Unit-Tests geht, ist, ich habe ein Modell trainiert, deployed, möchte das benutzen und das erwartet bestimmte Inputs. Das erwartet, also man kann das in MLflow zum Beispiel mit einer Signatur locken. Ich kann sogar einen Beispieldatensatz locken, der da reingehen sollte und was sollte rausgehen. Und auf sowas kann ich testen. Wenn jetzt neue Daten kommen, haben die das richtige Schema?
Das heißt, du kannst irgendwie API-Kompatibilität testen.
Genau, haben die die richtigen Datentypen und auch eine inhaltlich wichtige Sache, wenn ich mein Modell trainiert habe, habe ich ja da Annahmen über den Parameterraum, aus dem diese Daten kommen können. Mhm. Ja, dann denke ich zum Beispiel, der pH-Wert soll irgendwo zwischen 0 und 14 liegen oder keine Ahnung, zwischen 5 und 8. Ja, nur das macht Sinn. Und vielleicht macht es an der Stelle Sinn, einen Test zu schreiben oder einen Assert zu machen, wenn ich jetzt auf einmal in Inferenz einen Wert habe, der nicht in den Trainingsdaten enthalten ist. Weil das hat einen Einfluss auf meine Modellgenauigkeit. Sowas kann ich testen. Da gibt es zum Beispiel Libraries wie Pandera, mit denen man eben ganzen Pandas, Data Frames anhand bestimmter Constraints prüft. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt, der ist dann eher so eine Art Monitoring und betrifft die Gesamtheit der Daten. Sind die Annahmen, die ich beim Modelltraining getroffen habe, sind die noch valide? Ich habe da bestimmte Verteilungen angenommen, stimmen die oder nicht? Data Drift. Ist die Modellvorhersage, bleibt die stabil oder habe ich einen Prediction Drift? Diese typischen Drift Detection Sachen, Concept Drift, macht das alles noch Sinn und dann entsprechend neues Trainieren der Modelle? Und letzter Punkt, ich habe ein Modell trainiert, ich benutze das. Bringt es mir denn was? AB-Testing gibt es hier auch.
Du testest im Prinzip immer den Output, ne? Und nicht den Weg dahin, wenn man so will. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, du testest immer das finale Modell. Das ist im Prinzip das, was ich bei mir als End-to-End-Test faulerweise bezeichnen würde. Mhm. Wo du sagst, das Kind ist in den Brunnen gefallen, hier ist das Modell. Ich schaue jetzt, wie gut performt das unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das ist letztlich immer ein Output-Test. Oder testet ihr auch explizit häufiger mal den Weg zum Modell?
Naja, also ich sag mal, sowas wie Data Drift ist ja erstmal der reine Input. Also ist der Input noch so, wie ich ihn erwarte?
Ja, der Dateninput.
Der Dateninput, ja, Modell, ja. Entsprechend die Feature noch den Verteilungen, die sie haben sollten. Oder auch sowas wie Pandera-Tests, haben die noch das Schema, wie es funktionieren sollte. Und sowas wie ein Concept-Drift ist ja, stimmt der angenommene Bezug zwischen Input-Daten und erwarteten Labels, stimmt der noch? Das ist ja, sag ich mal, auch in der Art der Weg, den man da monitort, den man testet. Genau, und dann hinterher der Output ist der auch im erwarteten Bereich, ja.
Ja gut, aber das, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, ihr trainiert ja ein Modell. Und die Methoden, die du jetzt gerade beschreibst, die gehen alle auf das fertige Modell. Aber das trainierte Modell, das erfordert ja auch irgendwie eine Form von Code. Ne? Ihr lest ja Daten, ihr macht damit was. Und ich nehme jetzt mal nicht an, dass das Training einzeilig ist, sondern vielleicht habt ihr da auch so ein paar hundert Zeilen an Code zwischen und vielleicht auch ein paar Funktionen. Würdest du sagen, dass, ich sag mal, Unit-Testing auf diesen Funktionen verbreitet ist oder weniger verbreitet? Oder würdest du sagen, dass das sinnvoll ist oder weniger sinnvoll?
Jetzt nicht in der großen Masse. Ja. Vorhanden bei uns. Ja, ich meine, du kannst natürlich, ich sag mal, du könntest eine Funktion, ich bleibe irgendwie bei diesem Outlier-Detection-Thema, die könntest du jetzt Unit testen. Ehrlich gesagt mache ich das nicht so oft.
Macht ja wahrscheinlich auch einfach wenig Sinn, ne?
Ja, gut, du könntest natürlich, was könnte passieren, wenn da jetzt jemand die umbaut und ändert darin die Annahme und das passt dann nicht mehr zu deiner Annahme, da wäre es vielleicht schon sinnvoll, das zu testen. Ich würde aber auch hoffen, dass das keiner einfach so macht. Mhm.
Ja. Aber das würde ja dann auch wieder hinten rausfallen, ne? Beim Modell entsprechend.
Ja.
Ich meine, wenn das Modell dann am Ende besser performt, wäre es ja fast, könnte man sich jetzt fragen, okay, warum? Aber solange es nicht schlechter performt, ist das ja, wäre das ja auch gar nicht so schlimm, oder?
Ja, also wenn du versehentlich mein Modell besser machst, bin ich damit erstmal einverstanden. Wäre aber dann trotzdem schön zu wissen, warum.
Ja, okay. Ja. Nee, ist spannend. Wie gesagt, unterschiedliche Denkweisen. Ich finde, darüber sollte man auch öfter mal reden. Ein Bereich, wo ich gesagt hätte, das ist total selbstverständlich, wo ich auch, ich glaube, das war vor einem halben Jahr, Unterschiede gemerkt habe in Denkweisen, ist der Umgang mit verschiedenen Entwicklungsumgebungen. Na, also auch hier als Hintergrund, als Entwickler entwickle ich häufig auf Dev. Das ist letztlich eine Entwicklungsumgebung, die steht mir zur Verfügung oder dem Team, auf dem ich arbeite. Und da habe ich dann auch echte Infrastruktur und ich muss nicht Angst haben, dass ich das Produktivsystem kaputt mache mit dem, was ich mache. So, wenn ich das dann hinterher deploye, dann ist es oft so, dass es nochmal irgendwie auf so ein Staging-Environment geht, wo das einfach die nächsthöhere Entwicklungsumgebung ist, die dann schon stabiler sein soll als Test, aber die ist immer noch nicht live. Und am Ende kommt dann die Produktivumgebung, typischerweise. Ja, und da komme ich als Entwickler häufig gar nicht mal mehr drauf mit meinen IDEs und was ich da nicht alles habe und auch nicht direkt auf den Server. Letztlich kann ich da ganz oft nur noch mit CI/CD-Pipelines drauf zugreifen und sehe halt im Monitoring, ob alles stimmt oder nicht. Aber das ist für mich so ein gängiger Prozess. Ne? Ich entwickle einfach auf Dev und ich muss keine Angst haben, dass ich irgendwas kaputt mache. Und das funktioniert für mich persönlich auch sehr, sehr gut. So, jetzt frage ich mich im Bereich Data Science, kann sowas funktionieren? Also kannst du auf einem reinen, oder wie ist für dich Dev definiert?
Ich weiß nicht, ob ich da eine eindeutige Antwort zu habe.
Ja, das ist eine Sache, die musste ich lernen. Genau. Das ist eben das Interessante.
Ich glaube, da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Umgebungen, die man haben kann. Ich bin gerade mehr in unseren Industrieprojekten involviert. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein Setup, was wir haben. Ich erzähle einfach mal und du sagst, inwiefern das zu deiner Frage passt.
Ja.
Daten, zum Beispiel Sensordaten, kommen rein und wir verwalten die alle in der Cloud. Und in der Cloud, in dem Fall auf Databricks, trainiere ich mein Modell, teste das mit Testdaten und möchte registriere das in MLflow und irgendwann packe ich das in einen Docker-Container und deploye das auf einem Edge-Device. Mhm. Ja, das ist dann quasi Prod. Ja, das heißt, auf eine Art ist es da und da haben wir es dann so, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir da irgendwo ein funktionierendes, gutes, laufendes Modell und das haben wir dann auf einem Slot da liegen. Also sagen wir Slot 1, das sind die Predictions, an die glaubt ihr. Und jetzt haben wir einen Monat neue Daten gesammelt oder wir haben Data Drift detected, whatever, und haben ein neues Modell trainiert. Das legen wir dann daneben auf Slot 2 und schauen uns mal eine Zeit lang an im Vergleich die Modelle, wie performen die. Mhm. Und was wir dann aber Stand jetzt noch machen ist, wir mit Expertenblick schauen wir drauf und sagen irgendwann, wir schieben das von Slot 2 auf Slot 1 und sagen, das ist jetzt das Modell, dem wir folgen. Das ist jetzt nicht in dem Sinne, wie ich weiß, dass du arbeitest. Ich habe verschiedene Databricks Workspaces mit auch vielleicht unterschiedlichen Daten in den jeweiligen Stages, das nicht. Aber es ist so eine Testung, ob ich ein Modell wirklich live nutzen will in der Produktion.
Ja, letztlich beschreibst du ja jetzt auch produktiv ein gewisses AB-Testing. Das finde ich jetzt total legitim. Aber interessant zu hören sind die Testdaten, die du verwendest. Sind die Testdaten, sind das dann echte Daten oder sind die irgendwie generiert? Wie kann ich mir die vorstellen?
Nee, das sind alles echte Daten.
Das sind dann produktive Daten wirklich?
Ja.
Okay, das heißt, weil letztlich ist das ja, ne, also für mich ist Prod ja heilig und ich sehe gar nichts auf Prod. Ich sehe keine Usernamen, ich sehe keine E-Mail-Adressen, ich sehe gar nichts. So, und alles, was ich auf Dev sehe, ist häufig generiert oder ich sag mal ein pseudonymisierter Abzug, wenn überhaupt. So, und auch der ist oftmals in Frage zu stellen. Aber das kann ja in deiner Welt gar nicht richtig funktionieren. Also du brauchst ja eigentlich immer für das, was du machst, einen repräsentativen Datensatz. Und der muss ja eigentlich immer irgendwie Prod-like sein, oder?
Ja, also in dem Sinne, dass natürlich ich das Modell mit gewissen Features trainieren muss und die Feature, die muss es dann auch geben in der Inferenz. Das stimmt, ja. Aber das bedeutet ja nicht, dass du nicht zum Beispiel Usernamen quasi hashen kannst und ich arbeite dann halt mit den Hashwerten, dann muss das halt live auch passieren, dann müssen die halt durch die gleiche Pipeline laufen. Das ist ja okay.
Für mich wäre es jetzt auf der anderen Seite auch logisch, dass ich meinen Code über verschiedene Umgebungen hinweg deploye und teste und nochmal individuell schaue, ob es da wirklich funktioniert. Würde das für, und ich weiß, da gibt es verschiedene Ansätze, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also das, was wir jetzt gerade sagen, es ist sehr einseitig erzählt. Ne? Aber würdest du sagen, dass zumindest in deiner Projekterfahrung, die du jetzt hast, dass es Sinn gemacht hätte, ein Modell einmal auf Dev zu trainieren, dann auf Stage zu trainieren, dann auf Prod zu trainieren und jeweils individuell zu deployen? Oder würdest du sagen, dass das Sinnvollste ist, was du bisher gesehen hast, dass du meinetwegen eine Entwicklungsumgebung hast, auf der trainierst du dein Modell und dieses Modell, das ist dann schon produktiv tauglich und das wird dann direkt nach Prod deployed?
Ja, also ich glaube, diese Entscheidung für Deploy Code, Deploy Model, die hängt von so ein paar Fragen ab, die man sich beantworten muss. Und die eine Frage ist ja zum Beispiel, hast du jetzt in deiner Umgebung auf Stage oder Prod überhaupt genug Daten, um das Modell zu trainieren? Das Modell hängt ja auch ab von der Anzahl der Daten, mit denen ich es trainiere. Und wenn du da nur einen eingeschränkten Bereich hast und dann wäre das Modell entsprechend schlechter bei gleichem Trainingscode, dann willst du es ja schon mit allen Daten trainieren. Also hast du überhaupt in allen Systemen alle Daten? Genau, und du hast unterschiedliche Verwaltungsaufwände, sage ich mal. Mhm. Möchtest du das Ganze über eine CI/CD-Pipeline machen, mit entsprechend teurem, jeweils neuem Trainieren des Modells? Oder willst du irgendwo ein zentrales Model Registry haben, was du aber dann auch nur an einer Stelle siehst, von dem aus du das Modell überall hinschubst und du dann sehen musst, wie du deine Berechtigungen verteilst? Ja, ich habe da keine allgemeingültige Präferenz.
Ja, ich finde das für mich wirklich in erster Linie interessant, weil genau dieser Ansatz, ne, Deploy Code, ist in meiner Welt ein totaler No-Brainer. Also da ist es ganz klar, ich trage meinen Code durch die verschiedenen Umgebungen und ich teste ihn auf jeder Umgebung individuell. Aber ich finde es extrem schwierig, im Data Science-Bereich genauso zu denken, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt von meinem Standpunkt ausgehe, dass ich produktiv gar keinen Zugriff mehr habe. Ich sag mal, für dich würde es ja gar keinen Sinn machen, hinterher auf den echten Produktivdatensatz zu trainieren und keinen Zugriff darauf zu haben. Du brauchst ja irgendwie trotzdem, weiß ich nicht, Metriken. Du brauchst bestimmte Sachen, die musst du da sehen. Und dann musst du dir halt die Frage stellen am Ende, was passiert, wenn das nicht klappt? Was passiert, wenn das Modell auf einmal produktiv schlechter performt, als es vielleicht in der Entwicklungsumgebung performt hat? Gibt es da überhaupt einen Ansatz, dieses Problem zu lösen, außer du kriegst jetzt einen kompletten produktiven Datenabzug? Weißt du, was ich meine? Also ich finde diese ganze Denkweise, dass man jeden Schritt einzeln, der zum Prozess gehört, über alle Umgebungen hinweg testet, der macht für mich im Data Science, Machine Learning Bereich sehr wenig Sinn gefühlt.
Ja, ich müsste das nochmal mehr aus deiner Warte durchdenken. Ich habe mir die Frage so noch nicht gestellt. Wir haben halt, also für mich läuft es auf diese Drift-Themen hinaus. Mhm. Und für mich ist halt wichtig, dass die Verteilung meiner Daten, auf denen ich trainiert habe, der entspricht, in der ich Vorhersagen mache. Und dafür monitore ich Data-Drift, Feature-Drift und so weiter. Und sobald das nicht mehr gegeben ist, muss ich meine Trainingsdaten neu schneiden, sodass ich wieder eine repräsentative Verteilung der Daten habe. Und das heißt, für mich ist das eher so eine Art zeitlicher Gap in den Daten. Wo sind meine Trainingsdaten? Und die typischerweise sind ja die Produktionsdaten dann die neueren, die halt neu reinkommen, für die ich vielleicht noch gar keine Labels habe live, auf denen ich eine Vorhersage mache, als dass es ein systemischer ist, auf welchem System bewege ich mich. Mhm. Jedenfalls jetzt in unseren Use Cases.
Es sind einfach grundlegend andere Fragen, die man sich in den Bereichen stellt. Ne? Mhm. Wie gesagt, bei mir ist es eher prozessgetrieben. Wir haben das ja eingangs in der Projektplanung schon gehabt, dass man sich am Anfang ganz andere Fragen stellen kann in den unterschiedlichen Bereichen. Und so ist es jetzt auch hier, glaube ich. Aber ja, genau. Wir haben noch einen Punkt auf der Liste. Na, ich meine, das mit den Entwicklungsumgebungen ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber der nächste Punkt ist wieder sehr, sehr schön konkret. Das ist der Projektwert, sage ich jetzt mal. Und vielleicht da Shoutout an unsere letzte Folge. Wir haben ja vor einigen Stunden inzwischen, glaube ich, über die Data Unplugged gesprochen. Da hatten wir ja so zwei Masterclasses. Und bei meiner Masterclass habe ich am Ende gesagt, was man tun muss oder welche Denkweise man am besten an den Start bringen könnte, sollte, wie auch immer, wenn man jetzt von null an eine, ich sag mal, zentrale Datenplattformlösung bauen möchte, die auch Data Science Use Cases und KI Use Cases und Analytics ermöglicht. Und einer dieser Punkte war eben, man sollte einen klaren Business Use Case für sich definieren, weil es dann einfach am meisten Spaß macht. Das heißt, man sollte meiner Meinung nach etwas klar Messbares definieren, wo man sagt, okay, das bringt uns einen gewissen expliziten Wert. Und da würde ich sagen, hat man im Data Science Machine Learning Bereich wesentlich bessere Karten als im Bereich Plattform Engineering und Data Engineering. Würdest du das so unterschreiben?
Ja. ja, genau. Also ich meine, was wir schon versuchen, was wir auch ganz am Anfang von einem Projekt versuchen, ist wirklich einen Business Value abzuschätzen in Zahlen. Also man plant ja, so unsicher Data Science auch ist, man plant eine gewisse Zeit ein, die es braucht, um ein Modell zu entwickeln. Und dann kann man abschätzen, wenn ich damit eine bestimmte Verbesserung erziele, wann hat sich das Projekt refinanziert. Und sagen wir mal, ich habe einen Produktionsprozess, wo ich die Produktionszeit verkürzen will durch eine bessere Anlagensteuerung, wie auch immer, dann kann ich ja wirklich sagen, okay, jeder Produktionslauf wird 10% schneller. Das schafft mir eine gewisse Kapazitätserhöhung und diese zusätzliche Kapazität im Jahr, die hat einen Wert, wo ich quasi ohne sonstiges Invest einfach mehr produzieren kann. Das kann ich verkaufen, dann habe ich Geld verdient. Wenn ich eine optimierte Produktionsplanung habe und dabei die Person, die die Planung macht, entlaste und die hat mehr Zeit, andere Dinge zu machen, dann spare ich schon mal deren Zeit ein, die sie irgendwo anders werthaltiger einbringen kann. Und vielleicht kann ich auch so Dinge wie Stillstände, unnötige Rüstzeiten, all solche Dinge, die kann ich verringern. Und wenn ich da eine Abschätzung treffen kann, was halten wir für realistisch, vielleicht auch erste Tests mal mache, was für Optimierungspotenziale gibt es da, dann kann ich da wirklich einen Zahlenwert mir als Ziel definieren, wo ich hinkommen will. Und der macht es natürlich deutlich leichter, das Projekt voranzubringen. Wohlgemerkt, das ist dann am Anfang, das ist der Plan. Und wir haben ja auch gesagt, man kommt nicht immer genau da, manchmal ist man viel besser. Manchmal findet man einen ganz anderen Wert. Ja. Auf dem Weg, das eine zu verbessern, schafft man es, etwas anderes zu verbessern. Während man mit den Daten arbeitet, so ehrlich muss man sein, das ist jetzt nicht eins zu eins so, dass man das umsetzt.
Für mich klingt das, was ihr immer erarbeitet, immer so eine Art wie so einzelne Microservices. So, das ist halt das Tolle, ne? Also ich sag mal, du kannst in deinem Alltag relativ coole und leicht zu erklärende Produkte bauen. Oder was heißt leicht zu erklärende? Es ist halt klar, was sie machen und wobei sie helfen. Ne? Und wenn ich jetzt meine Arbeit da gegenüberstelle, wo ich halt irgendwie eine Plattform aufbaue und ETL-Strecken aufbaue, ist der Wert, den ich bringe, eben, ich sag mal, der ist schon vorhanden, aber der ist wesentlich abstrakter, der ist wesentlich, ich sag mal, sehr hypothetisch.
Ja, wir könnten vielleicht sagen, da wo wir uns, das was so ein bisschen die Brücke ist, also wenn wir sagen, auf der einen Seite ganz konkretes Machine Learning Modell, was eine Zeit optimiert oder bla bla bla, okay, das ist sehr konkret, auf der anderen Seite die Plattform, die mir die Möglichkeit gibt, irgendwann so ein Modell zu bauen, vielleicht hat man in der Mitte, also wäre jetzt mal so eine These im Gespräch von mir, Analytics, sowas wie, ich baue erstmal ein Dashboard. Wir haben zum Beispiel so Projekte, mit denen ich erstmal überhaupt in der Lage bin, meine Prozesse transparent aufzuschlüsseln. So, an welcher Stelle entstehen eigentlich Kosten? An welcher Stelle habe ich vielleicht ein Problem im Einkauf, ein Problem in der Fertigung, wie auch immer? Einfach erstmal nur in einer Darstellung. Da habe ich noch nicht so eine ganz konkrete Handlungsanweisung. Mache dieses oder jenes anders, stelle den Wert anders ein oder bla bla bla, aber ich habe eine Sichtbarkeit erstmal. Und das ist vielleicht so der Mittelpunkt und das ist ja auch das, was du dann erstmal ermöglichen musst. Ne? Also, weil, sagen wir mal, ich habe das Projekt mit dir noch nicht gemacht und ich habe meine SAP-Daten, die leben in SAP, ich habe meine CRM-Daten, ich habe meine Fabrikationsdaten. Wie läuft's denn, das Geschäft?
Ja, klar, ne? Die müssen irgendwie zusammengebracht
werden. Genau, und da muss man sich ja die Frage stellen, wie wohl fühlt man sich in diesem Blindflug? Ja.
Absolut. Ne? Ich will jetzt auch nicht, ich will nicht die Wertigkeiten miteinander vergleichen. Ne? Darauf soll es nicht hinauslaufen, sondern einfach, ich sag mal, die Wahrnehmung und Erklärbarkeit. Weil, ich meine, es ist ja schön zu sagen, wenn wir Projekt XY umsetzen, dann steigern wir die Effizienz unserer Anlagen, meinetwegen. Wenn jetzt ein Data Engineer hergeht und sagt, ja, ich liefere euch jetzt die Daten, dann bringe ich andere Leute halt an die Arbeit, weil das ist einfach eine andere Art von Aussage. Ne? Also andere Leute an die Arbeit bringen, man schafft quasi die Grundlage zur Wertschöpfung erstmal.
Ich bin heute ein kleines Metaphernmonster, aber ich sag mal, Winter, du gehst runter zu deinem Auto, die Scheibe ist gefroren.
Ja.
Du kannst einfach losfahren, wenn du der mutige Typ bist, oder du stellst dich hin und du kratzt. Und in dem Moment, wo du kratzt, bist du noch keinen Meter vorwärts gekommen. Ja, du hast noch keinen Meter Gewinn gemacht. Aber kratzen kann echt viel Sinn machen. So vorm Losfahren. Ne?
Ja, gut.
Und das ist ein bisschen deine Arbeit. Also so würde ich es vielleicht verkaufen. Möchtest du sehen, wo du hinfährst?
Ja, weiß ich nicht. Kann man mit Sicherheit so sehen. Ich sehe es immer noch so ein bisschen als Basis bauen, Backbone und Grundlagen schaffen.
Ich würde sagen, es gibt ja auch die Leute, die kratzen sich nur so ein kleines bisschen frei.
Ja, ja.
So, wo du gebückt fahren kannst und dann guckst du so ein bisschen und dann kannst du ja schon Tempo 30
zum Büro reichen. Nö, das ist ja okay. Das ist ja, letztlich nenne ich das iterative Arbeit. Ja, also man fängt klein an und weitet sich dann auf das Große hinaus. Aber das Kratzen, das ist schon sinnvoll, um zur Arbeit zu kommen, will ich behaupten. Mir ist unterwegs auch noch eine Idee gekommen, beziehungsweise eine Überlegung, das ganze Thema LLM. Ich glaube, da bewegen wir uns jetzt langsam wieder aufeinander zu. Weil, ich sag mal, diese ganzen Chat-Clients sind ja letztlich nur eine rein, ich sag mal, hypothetische Effizienzsteigerung der Belegschaft. Und momentan will ja jeder irgendwie einen Chat-Client haben, weil jeder die Hoffnung hat, dass wir dadurch effizienter werden, Sachen leichter finden, weniger Fehler machen, wie auch immer. Wenn es hinterher gemessen wird, umso besser. Aber auch hier würde ich sagen, hier bewegt sich endlich mal wieder Data Science oder Machine Learning auf Data Engineering zu. Und es werden hypothetische Werte geschaffen, die eben, wie gesagt, genauso wertig sind wie alles andere, aber deren Wert unter Umständen nicht ganz leicht zu erklären ist. Ne?
Ja, also in der Gesamtheit auf jeden Fall schwer, aber es ist ganz spannend, weil du das sagst. Ich habe neulich drüber nachgedacht, wie oft ich eigentlich in den letzten 6 Monaten meine eigene Arbeitsweise umgestellt habe. Und das ist erschreckend oft. Also so von wegen, man hat mal was gelernt und dann zieht man das durch bis zur Rente, das ist halt so gar nicht der Fall, sondern wenn es eine sinnvolle Copilot-Integration in VS Code gibt, dann spart dir das bare Minuten bei jeder möglichen Tätigkeit, wenn du sie auch benutzt. Also wenn du dir dann noch die Zeit nimmst, wirklich selber 200 Spalten der SQL-Tabelle hinzuschreiben und auf Englisch zu übersetzen.
Ja.
Oder ob du den Inline-Chat nimmst und sagst, übersetz die auf Englisch. Das ist halt ein Unterschied von ein paar Minuten. Das ist eine totale Kleinigkeit, aber das an ganz vielen Stellen. Aber es ist natürlich in der Gesamtheit nicht messbar. Wie viel spart mir das jetzt ein, dass ich Copilot nutze? Wie viel effizienter bin ich dadurch?
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja immer diese reporteten Werte. Ich weiß nicht, wie die gemessen werden.
Ja, ich weiß auch nicht, wer sie schreibt. Ne? Also man muss ja immer überlegen, was davon Marketing ist, was davon echt ist. Also ich glaube ehrlich gesagt an eine Effizienzsteigerung, aber ich habe sie bei mir auch noch nicht gemessen. Ich weiß nicht, ob ich heute schneller programmiere als noch vor zwei Jahren oder drei Jahren.
Schreibst du Unit-Tests noch selber?
Ja, größtenteils.
Oh, ja? Das überrascht mich jetzt.
Ja?
Ja.
Das, was ich oft mache, ist, ich frage einen Chat-Client, welche Tests ich schreiben könnte oder was für Tests. Es kommt halt auch immer die Frage oder es kommt immer darauf an, was die Grundlage für einen Unit-Test ist. Manchmal brauchst du eben viele Fixtures, also viele feste Datensätze in bestimmter Art und Weise vorbereitet. Und da sind die Chat-Clients nicht alle gleich gut drin, dass die dir die richtigen Daten in den Unit-Test reinschubsen.
Schreibst du Doc-Strings noch selber?
Na, ich mache meistens, ein Enter zwischen Funktionsdefinition und Code darunter und schaue erstmal, was Copilot mir da vorschlägt.
Das ist auch mein Weg.
Dann drücke ich einmal auf Tab und schaue, wie zufrieden ich damit bin. Was mich manchmal ein bisschen nervt, ist, dass Copilot bei mir zumindest häufig in den Docstring-Konventionen hin und her springt. Mhm. Also ich mag sehr gerne NumPy-Docs, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Nerd-Talk, aber gut. Copilot nutzt intuitiv sehr gerne Google-Docs und dann habe ich häufig verschiedene Konventionen vorgeschlagen auf Anhieb, das nervt mich ein bisschen. Aber da bin ich ehrlich, ich weiß nicht, und das ist auch ein Spruch, den ich in letzter Zeit häufig sage, inwiefern das Problem nicht vor dem Bildschirm sitzt. Also ich will nicht ausschließen, dass es schlichtweg an mir liegt, dass das da nicht immer gleich gut funktioniert.
Ja, spannend. Okay. Ja.
Nee, ich hatte auch letztens mit Tim die spannende Frage, ob Vibe-Coding im Bereich Data Science richtig funktionieren kann. Machst du schon Vibe-Coding im Bereich Data Science?
Sehr, sehr limitiert und zwar in Form von Demos. Also wenn ich einfach in einem initialen Gespräch mal eine Vorstellung davon haben will, was könnten wir bauen wollen, wie könnte das aussehen. Mhm. Und im Endeffekt, also früher habe ich für sowas irgendwie Excalidraw, Miro, wie auch immer genommen und habe halt gemalt. Also ich habe einfach gemalt, wie könnte ein Frontend aussehen, wie könnte irgendwas sein. Und wenn ich jetzt aber mit Vibe-Coding sagen kann, ja, erstell mir mal einfach so ein Frontend und ich kann es ja dann schon benutzen, ich kann drin rumklicken und dann kann ich da mir auch schon Feedback einholen. Das ist natürlich schöner, als wenn ich ein Bild habe, aber das war es dann auch. Den Rest selber bauen.
Ja gut, es ist dann aber auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass du mit Streamlit arbeitest, ne? Also die Frage ist, wie gut kann man Vibe-Coden in Power BI, wenn das jetzt eine Dashboard-Lösung ist, ne? Ja. Nee, da hatte ich letztens mal mit Tim drüber gesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was da seine Antwort war und ich will ihm die auch nicht in den Mund legen, falsch in den Mund legen. Ich selbst mache auch sehr wenig Vibe-Coding, muss ich gestehen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es gerade für meinen Bereich überraschend gut funktioniert. Also da gibt es ja mittlerweile auch VS Code-ähnliche Editoren, ich vergesse mal den Namen, mit dem man dann quasi nur noch eine Prompt reinhaut und die schreiben dir den Code dann komplett und integrieren den dann auch sofort, ne? Also du musst dann nicht mal mehr zwischen ChatGPT hin und her kopieren oder meinetwegen das Chatfenster von Copilot nutzen. Also da gibt es mittlerweile ganz coole Lösungen, die wohl auch relativ gut funktionieren, wenn sie dich einmal verstanden haben.
Ja, wobei ich zugeben muss, unser Copilot Agent Mode hat mich noch nicht so abgeholt. Den habe ich jetzt ausprobiert.
Okay.
Ja, letzte Woche, der sollte mir eine Streamlit-App mit Multipages umschreiben.
Ja.
Aber vielleicht auch da wieder, vielleicht lag das Problem vorm Bildschirm.
Ja,
den möchte ich nicht ausschließen an der Stelle.
Ja, genau. Und ich finde, Streamlit ist manchmal auch ein bisschen eigenwillig in den Patterns.
Ja, aber ich habe an der Stelle, tatsächlich muss ich sagen, ich habe neulich mit Replit eine kleine Demo-App gebaut und ich war schon sehr beeindruckt. Also die hatte genau die Funktionalitäten alle so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Man konnte sie benutzen und das reicht mir ja an der Stelle. Ich will ja nur etwas haben, was jemand ausprobieren kann und wo er mir sagt, wie er es anders haben will. Und danach bauen wir es sowieso noch, damit wir auch verstehen, was da passiert und damit wir darüber nachdenken. Ich glaube, das ist immer gefährlich, wenn du etwas geliefert bekommst. Ja. Kleiner Flashback zu meiner Uni-Zeit, wenn du für irgendeinen Physikzettel schon die Lösungen hattest und du hast die abgeschrieben, das waren die Aufgaben, die hast du in der Klausur falsch gemacht. Weil wenn du nicht einmal selber das Problem hattest, wenn du es nicht wirklich verstanden hast, dann kannst du ab da nicht weiterdenken, dann bist du da quasi abgeschnitten an der Stelle. Und ich glaube, das ist für mich die ganz große Gefahr. Das Ding wird immer größer, man ist sehr früh irgendwo abgeschnitten worden und an der Stelle, wo dann dein Assistant an seine Grenzen kommt, da bist du schon lange hilflos. Mhm. Und deswegen bin ich da dafür, dass das bauen wir selber, das verstehen wir selber, da lassen wir unsere Erfahrungen einfließen. Aber die initiale Idee, wenn ich da schneller sein kann, anstatt dass ich eine Demo, die wir wegwerfen, selber 2 Tage lang bauen, dass ich die noch in 15 Minuten erstellen.
Ja. Das Die Meinung, die teile ich. Aber ich muss auch sagen, in dem Moment, wenn man über Vibe-Coding anfängt zu reden, ist der Podcast eigentlich auch vorbei. Ja. Na, also ich finde, das ist immer ein sehr schönes Ende. Ich meine, das ist ja etwas, da redet momentan jeder drüber. Ich finde, wir haben an der Stelle genug darüber gesprochen. Ich finde es einen sehr interessanten Bereich für Data Science insbesondere. Ich bin gespannt, wie sich das dahin noch entwickelt. Aber das muss nicht Teil dieses Podcasts sein. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Und sag mal, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
In 10 Minuten, ne?
Ja, genau. Ein Thema denken wir uns auch aus.
Nee, sehr gut. Ciao.